ARD Sounds.
Israel hat nach eigenen Angaben auch heute massive Luftangriffe gegen Ziele im Iran geflogen und erneut hochrangige Regimefunktionäre getötet.
Außerdem haben die USA und Israel gezielt iranische Schiffe in Häfen an der Straße von Hormus bombardiert.
Der Chef der Internationalen Energieagentur warnt vor der möglicherweise schwersten Energiekrise aller Zeiten.
Die Bundesregierung reagiert auf die aktuelle Lage in Nahost, aber auch in der Ukraine und erleichtert bestimmte Rüstungsexporte.
Reagiert hat auch das Deutsche Rote Kreuz und hat eine erste umfangreiche Hilfslieferung für die Menschen im Libanon auf den Weg geschickt.
Und mit Blick auf den Krieg in der Ukraine hat einer unserer Kiew-Korrespondenten exklusiv mit Präsident Zelensky gesprochen und schildert seine sehr interessanten Eindrücke. Hallo, ich bin Martin Seiler aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 20. März um 15.30 Uhr. Wie ihr es vom bisherigen Format Krieg und Terror gewohnt seid, bekommt ihr hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Außerdem beleuchten wir Hintergründe, bieten Analysen und Fragen nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Seit 3 Wochen tobt nun in Nahost ein neuer Krieg. Und es ist schon lange klar, die Kämpfe werden nicht so schnell beendet sein, wie sich das etwa US-Präsident Trump vorgestellt hat. Auch heute kommen beinahe stündlich Meldungen über neue Attacken.
Richtig, Israel berichtet von einer neuen Serie von Luftangriffen auf iranisches Gebiet, im Visier unter anderem die Gegend um die Stadt Nur im Norden des Landes, aber auch wieder die Hauptstadt Teheran. Und wieder sind hochrangige iranische Regimefunktionäre getötet worden, wie staatliche iranische Medien bestätigen. Aus Istanbul berichtet Andrea Beer.
Es handle sich um Ali Muhammad Noyani, den Sprecher der paramilitärischen Revolutionsgarde, sowie Esmail Ahamadi, Geheimdienstchef der paramilitärischen Basij-Milizen. Sie seien am frühen Morgen bei amerikanisch-israelischen Luftangriffen in Teheran ums Leben gekommen. Das teilte auch die Revolutionsgarde über ihre Medien mit. Unterdessen meldete die Revolutionsgarde weitere Angriffe mit Raketen und Drohnen auf israelische Infrastruktur und US-Militärstützpunkte, wie es hieß, unter anderem auf die amerikanische Ali al-Salem-Basis in Kuwait. Die staatliche Kuwait News Agency meldete, auf die Ölraffinerie Mina al-Ahmadi habe es mehrere Drohnenangriffe gegeben. In einigen Anlagen der Raffinerie sei Feuer ausgebrochen. Amerikanische Medien wie CNN berichten zudem, ein US-Kampfflugzeug habe nach iranischem Beschuss auf einem amerikanischen Stützpunkt in der Region notlanden müssen. Der Pilot sei unverletzt und der Vorfall werde untersucht.
Und laut iranischen Behörden haben die USA und Israel am Mittag mindestens 16 iranische Frachtschiffe in iranischen Häfen am Persischen Golf attackiert. Die Frachter seien dabei komplett ausgebrannt, hieß es. Die Häfen liegen alle an der Straße von Hormus, durch die rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggastransporte abgewickelt wird und die der Iran faktisch gesperrt hat.
Womit wir beim Thema Öl und Gas wären. Der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, warnt vor der möglicherweise schwersten Energiekrise der Geschichte. Es könne bis zu 6 Monate dauern, die Öl- und Gasflüsse aus der Golfregion wiederherzustellen. Die Folgen des Krieges in Nahost können wir ja schon seit vielen Tagen auf den Preisschildern an den Tankstellen ablesen. Aber es geht auch an anderer Stelle zunehmend ans Geld. Dazu hat das Portal Finanztipp recherchiert.
Und festgestellt, dass mittlerweile neben dem Gas auch schon die Strompreise für Neukunden steigen. Beim Abschluss eines neuen Tarifs zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher derzeit im Schnitt 31,68 € pro Kilowattstunde für Tarife mit 12 Monaten Preisgarantie. Damit ist der Preis innerhalb der vergangenen 3 Wochen schon mal um mehr als 5% gestiegen. Ungewöhnlich stark, sagt Finanztipp-Experte Benjamin Weigel.
Nein zu einer aktiven Rolle im Nahostkrieg, sagt die Bundesregierung, genauso wie die Europäische Union. Aber natürlich reagiert auch Berlin in der ein oder anderen Weise auf das Kriegsgeschehen. In den Golfstaaten, aber auch in der Ukraine werden vor allem Luftverteidigungssysteme gerade dringend gebraucht und da handelt die Bundesregierung.
Genau, man hat sich daher entschlossen, die Ausfuhr von bestimmten Rüstungsgütern zu vereinfachen. Mehr dazu von Christina Nagel.
Um den Golfstaaten und der Ukraine schneller und unbürokratischer helfen zu können, macht das Wirtschaftsministerium, das für Rüstungsexporte zuständig ist, von einer Sonderregelung Gebrauch. An bestimmte Länder können Rüstungsgüter zur Luft- und Seeverteidigung nun exportiert werden, ohne dass jedes Mal ein Antrag auf Genehmigung beim Amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt werden muss. Die Ausnahmeregel gilt für Ausfuhren nach Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Katar, Kuwait, Bahrain, in den Oman und in die Ukraine. Sie ist auf 6 Monate befristet. Wirtschaftsministerin Reiche will damit ein Zeichen der Solidarität setzen. Ganz ohne Kontrolle bleiben die Ausfuhren aber trotzdem nicht. Die Exporteure müssen sich beim zuständigen Bundesamt registrieren und sie unterliegen einer monatlichen Meldepflicht.
Und apropos Hilfe aus Berlin, das Deutsche Rote Kreuz hat am Vormittag Hilfsgüter in Richtung Libanon geschickt. Fast 30 Tonnen Material wurden verladen, zum Beispiel Zelte, Decken, Hygieneartikel und so weiter. Sie werden nun mit dem Lastwagen nach Maastricht gebracht und von dort geht es über die EU-Luftbrücke nach Beirut. Für das DRK ist es in der aktuellen Krisensituation der erste Transport dieser Art. Im Libanon sind durch die jüngste Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah offiziellen Angaben zufolge ja mehr als 1 Million Menschen vertrieben worden.
Dann wechseln wir jetzt den Schauplatz und schauen auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Ungarns Ministerpräsident Orbán hat nach dem EU-Gipfel seine Position noch einmal gerechtfertigt. Er sieht in der Blockade neuer EU-Hilfen für die Ukraine kein Fehlverhalten. Seine Regierung habe das Recht dazu, so Orbán. Er macht ja die Ukraine dafür verantwortlich, dass durch die beschädigte Druzhba-Pipeline kein russisches Öl mehr nach Ungarn fließt.
Ja, der russische Angriffskrieg in der Ukraine durch die Ereignisse in Nahost etwas aus dem Fokus gerückt. Umso interessanter, unser Kiew-Korrespondent Wassili Gorlot hatte die Möglichkeit, exklusiv mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu sprechen. Im NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien hat Kollege Stefan Niemann ihn nach seinen Eindrücken bei diesem Interview gefragt.
Er wirkt erschöpft, er wirkt sehr müde, er wirkt in Teilen genervt, weil er immer wieder die gleichen Dinge sagen muss, die gleichen Dinge erklären muss. Und gleichzeitig wirkt er an einigen Stellen auf mich auch ratlos. Ratlos bei den großen Fragen, bei den Fragen der Mobilisierung. Da merke ich, die Ukraine hat weiterhin keine Antworten darauf, die Mobilisierung gerechter zu machen, die Rotation so zu gestalten, dass die Soldaten, die schon viel zu lange an der Front sind, auch Pausen bekommen. Und er wirkt aber trotzdem wie jemand, der bereit ist, sich den Fragen zu stellen, der auch weiterhin die Motivation hat, sich an ein Publikum zu wenden, das nicht das ukrainische ist, sondern ein Publikum zu wenden in Deutschland. Er hat ja jetzt auch viele andere Interviews gegeben, anderen internationalen Medien, weil ihm natürlich bewusst ist, wie notwendig und wie wichtig es jetzt ist, weiter die Gesellschaften auf der ganzen Welt zu informieren und zu motivieren, auch weiterhin an der Seite der Ukraine zu stehen.
Hat denn Selenskyj in eurem Interview irgendeine Aussicht skizziert, wie sich ein Waffenstillstand oder Frieden erreichen ließe? Es wird ja verhandelt, einige sagen zumindest zum Schein wird verhandelt. Und in eurem Interview hat Selenskyj ja dies gesagt zum Thema Gespräche.
Deshalb habe ich keine Botschaft an die Russen. Und meine Botschaft an Putin ist sehr einfach. Ich bin bereit für ein Treffen. Wir müssen den Krieg beenden. Punkt.
Wassili, ist das aus deiner Sicht realistisch, dass sich die beiden eines Tages treffen, Putin und Selenskyj?
Die beiden müssen sich treffen, damit dieser Krieg endet. Das ist die Ebene, auf der das entschieden werden muss. Wladimir Putin ist derjenige in Russland, der das Sagen hat, der Machthaber, der Diktator. Und wenn er nicht mit am Tisch sitzt, wenn er nicht irgendetwas unterschreibt, dann wird es kein Ende des Krieges geben. Und deshalb drängt ja Selenskyj auf ein solches Treffen. Er hat auch, das war interessant, wenn man zwischen den Zeilen im Interview genau hinhört, auch nicht explizit ausgeschlossen, weitere territoriale Zugeständnisse zu machen. Zentral bleibt eben die Frage der Sicherheitsgarantien. Wenn die Ukraine territoriale Zugeständnisse macht, was bedeutet das dann? Bedeutet das dann, dass Russland trotzdem nur eine Pause hat und dann irgendwann wieder ein Krieg beginnt? Dann ist die Ukraine natürlich nicht bereit zu irgendwelchen Zugeständnissen. Aber wenn man wüsste, wenn man wirklich verbindliche, feste Garantien dafür hätte, dass dieser Krieg dann ein für alle Mal endet, dass die Ukraine sich als unabhängiger Staat in Freiheit und Sicherheit entfalten kann, entwickeln kann, dann glaube ich, dass im Falle eines Referendums, das ist ja das, was Selenskyj dann anstreben würde, eine Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer auch zu schmerzhaften Entscheidungen bereit wäre.
Weitere Erkenntnisse aus dem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hört ihr in der neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zu den anderen Krisen und Kriegen in der Welt.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi, bei mir im Studio war Martin Seiler aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.